D-Radio Wissen. Update.
Die Glocken von Notre Dame läuten für die 12 Opfer des Anschlags auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo. Frankreich hat mit einer Schweigeminute um sie getrauert. Aber auch heute ist das Land nicht zur Ruhe gekommen. Es gab eine Schießerei und die Polizei fahndet mit Hochdruck nach den Verdächtigen. Es gibt inzwischen offenbar einige Anhaltspunkte. Frankreich am Tag danach, das ist unser Top-Thema im Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
Frankreichs Präsident François Hollande gedachte um Punkt 12 in der Pariser Polizeipräfektur der Toten des Anschlags. Unter den Opfern waren auch zwei Polizisten. Im ganzen Land standen Busse und Bahnen in diesem Moment still. Alle Fahnen sind auf Haltmast und überall trauern die Menschen.
Man trifft uns im Mark. Es sind unsere Humoristen, die pointiert beobachten. Es ist unsere Geistesfreiheit, die mit ihnen geht.
Der Satz «Je suis Charlie», «Ich bin Charlie», ist heute in Frankreich überall zu hören und zu lesen. Viele Zeitungen haben damit aufgemacht oder die Titelseite komplett in schwarz gedruckt. In vielen europäischen Ländern gab es ähnliche Aktionen. Deutsche Zeitungen haben heute aus Solidarität Mohammed-Karikaturen der Satirezeitschrift nachgedruckt. Der Ex-Direktor von Charlie Hebdo, Philippe Wall, ist überwältigt von so viel Anteilnahme.
Sie wollten andere zum Lachen bringen, für einen guten Zweck, wollten Spaß bringen und die Menschen zum Nachdenken bringen. Sie sind tot, wir sind alleine. Die Menschen sagen, wir sind Charlie Hebdo und ich spüre, dass sie es ernst meinen.
Je sens que c'est vrai, je sens qu'ils ressentent ça tous.
Die Redakteure von Charlie Hebdo, die den Angriff überlebt haben, haben angekündigt, dass die Satire-Zeitschrift nächste Woche wie geplant erscheint. Sie wollen damit zeigen, dass sie sich nicht unterkriegen lassen. Die Ausgabe soll mit einer Auflage von 1 Million Stück erscheinen, viel mehr als sonst üblich. Andere französische Zeitungshäuser haben ihre Unterstützung zugesagt, denn in den Redaktionsräumen von Charlie Hebdo kann im Moment nicht gearbeitet werden. Inzwischen fahndet die französische Polizei nach zwei Brüdern, Saïd und Sherif Kouachi. Sie werden für die tödlichen Schüsse auf 12 Menschen gestern verantwortlich gemacht. Sie waren der Polizei schon bekannt, wie der französische Innenminister erklärt.
Diese Männer waren überwacht worden. Es gab aber kein juristisches Verfahren gegen sie. Es hat allerdings keine Hinweise auf einen bevorstehenden Terrorakt gegeben.
Die 32 und 34 Jahre alten arabischstämmigen Brüder sollen zu einem Dschihadisten-Netzwerk gehören, das Kämpfer für die Islamisten im Irak anheuert. Die Polizei ist auf sie gekommen, weil einer von ihnen seinen Ausweis in einem Fluchtauto liegen gelassen hat. In dem Wagen wurden auch dschihadistische Flaggen und Molotow-Cocktails sichergestellt. Wie unsere Korrespondentin Ursula Welter berichtet, wurden beide Männer mittags offenbar von einem Augenzeugen nördlich von Paris erkannt. Sie sollen dort eine Tankstelle überfallen haben.
Sie sollen schwer bewaffnet unterwegs sein in Richtung Paris. Die Sicherheitskräfte sind im Großraum hier noch einmal alarmiert worden, zu hoher Wachsamkeit aufgerufen worden, weil nun natürlich auch die Befürchtung besteht, dass die Verdächtigen vielleicht weitere Angriffe planen, vielleicht als Märtyrer sterben wollen, sich aber offenbar nicht verstecken.
Ein dritter Tatverdächtiger hat sich noch gestern Abend der Polizei gestellt. Es handelt sich offenbar um den 18-jährigen Schwager der Hauptverdächtigen. Er beteuert aber, nichts mit dem Anschlag zu tun zu haben. Er hat sich nach eigener Darstellung bei der Polizei gemeldet, weil sein Name im Zusammenhang mit dem Attentat im Netz aufgetaucht war. Nach eigenen Angaben war er zur Zeit des Attentats aber in der Schule. Das wurde offenbar auch von Zeugen bestätigt. Außerdem hat die französische Polizei mehrere Personen festgenommen, die den beiden Hauptverdächtigen nahestehen. Heute Morgen hat es im Süden von Paris eine weitere Schießerei gegeben. Ein Unbekannter hat dabei eine Polizistin getötet. Der Mann ist flüchtig. Ob es einen Zusammenhang mit dem gestrigen Anschlag gibt, ist unklar. In Frankreich sind seit gestern auch mehrere muslimische Einrichtungen angegriffen worden. Verletzt wurde niemand.
Update.
Der Anschlag in Paris war heute auch Thema in der deutschen Politik. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat vor Stimmungsmache gegen den Islam gewarnt. Der Süddeutschen Zeitung sagte er, terroristische Anschläge hätten nichts mit dem Islam an sich zu tun. Sein Parteikollege, der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach, sieht das etwas anders. Im Deutschlandfunk sagte er, dass die Mehrheit der Muslime friedlich und rechtstreu ist.
Aber gäbe es den Islamismus, den gewaltbereiten Islamismus, den gewaltbereiten Salafismus, tatsächlich auch, wenn es nicht eine solche Linie, eine solche Prägung des Islams gäbe.
Bundesjustizminister Heiko Maas hat inzwischen verurteilt, dass NPD, AfD und die Pegida versuchen würden, den Anschlag für sich zu instrumentalisieren.
Die überwiegende, überwältigende Mehrheit der Muslime empfindet diesen Anschlag als einen Verrat an ihren eigenen Glauben. Deshalb ist das auch ein Anschlag auf den Islam. Und wir dürfen einen Kampf der Kulturen in Deutschland nicht zulassen, denn er wird unsere Gesellschaft spalten.
Auch der Islamrat in Deutschland hat den Terroranschlag auf Charlie Hebdo verurteilt. Der Vorsitzende Ali Kizilkaya sagte, mit dem grausamen Akt hätten die Attentäter den Propheten und den Islam beleidigt. Auch in mehreren muslimischen Ländern, darunter Pakistan und Afghanistan, haben Politiker und Medien den Anschlag scharf kritisiert. Von einigen radikalen Muslimen wurde die Tat im Internet aber auch gelobt.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der Anschlag auf Charlie Hebdo war heute weiterhin das wichtigste Thema in den sozialen Netzwerken. Bodo Köbel fragt sich auf Facebook, vielleicht hat, so unglaublich und unverständlich das heute auch klingen mag, diese feige und barbarische Tat auch eine andere Seite. Nämlich, dass wir die europäischen Werte von Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit, Mitmenschlichkeit und ganz allgemein Europa wieder mehr zu schätzen wissen. Wir sind doch viel zu sehr mit unserem Zynismus und unseren Wohlstandsdepressionen beschäftigt. Europa und Demokratie sind fast so beliebt wie Fußpilz und Herpes. Wenn sie aber fehlen, würden viele ihren Wert plötzlich zu schätzen wissen. Und Kai-Olaf Dammenhain meint, alleine, dass wir uns hier austauschen dürfen, ohne verhaftet zu werden, ist ein Wert, den man zu schätzen lernt, wenn man anderes erlebt hat. Sebastian Reichel twittert, wer nach Gründen für Charlie Hebdo sucht, darf nicht nach dem Islam fragen, sondern nach der Integrationsfähigkeit der Gesellschaft. Silberdrache verurteilt auf tagesschau.de die Attacken auf muslimische Einrichtungen in Frankreich. In Paris gehen Leute mit Parolen wie Liebe ist stärker als Hass auf die Straße. Währenddessen machen sich einige, vermutlich rechtsradikale Individuen, daran zu beweisen, dass gewaltbereiter Hass ganz sicher nicht auf den Islam alleine beschränkt ist. Wunderbar. Was wollen diese Leute erreichen? Ein Bürgerkrieg, nicht Muslime gegen Muslime? Das würde das Land oder vielleicht sogar halb Europa ins Chaos stürzen. Das sind ja herrliche Aussichten.
Was sonst noch wichtig war?
Der Großteil der 4 Millionen Muslime fühlt sich dem deutschen Staat und der Gesellschaft eng verbunden. Die restliche Bevölkerung nimmt das aber kaum wahr und steht dem Islam mehrheitlich ablehnend gegenüber. Die Erkenntnisse stammen aus einer Sonderauswertung des Religionsmonitors der Bertelsmann Stiftung. Demnach halten 90% der hochreligiösen deutschen Muslime die Demokratie für eine gute Regierungsform. Laut der repräsentativen Befragung von Ende November empfindet aber gut jeder zweite befragte Nicht-Muslim in Deutschland den Islam trotzdem als Bedrohung. Das sind 4% mehr als im Jahr davor. Das negative Islambild hängt nach Ansicht der Forscher nicht von Bildungsniveau, politischer Einstellung oder sozialem Status ab. Entscheidender ist offenbar der persönliche Kontakt zu Muslimen. Demnach ist die Angst vor dem Islam da am größten, wo die wenigsten Muslime leben. Die Macher der Studie, darunter Jasmin El-Menouar, haben eine Vermutung, woher das negative Islambild kommt.
Ich glaube, in Teilen der Bevölkerung gibt es eine große Unzufriedenheit und das wird derzeit auf den Islam projiziert. Das sind im Prinzip schwer greifbare Ängste, für die der Islam derzeit herhalten muss. Das sind sowas wie zunehmende soziale Ungleichheit, die Unterschiede zwischen Arm und Reich zunimmt.
In Dresden hat sich die Partei Alternative für Deutschland heute mit den Organisatoren der Pegida getroffen. Ergebnis? Sie sieht inhaltliche Schnittmengen, zum Beispiel bei der Flüchtlingspolitik. Allerdings streben beide keine Zusammenarbeit an. Die Pegida will demnach eigenständig bleiben und sich nicht von Parteien abhängig machen. Die Pille danach wird es bald auch in Deutschland ohne Rezept geben. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe hat angekündigt, dass er die neuen Vorgaben der EU dazu schnell für Deutschland umsetzen will. Er will Frauenärzte, Apotheker und das Bundesinstitut für Arzneimittel zu dem Thema an einen Tisch holen. Sie sollen sicherstellen, dass Frauen, die Pille danach wollen, auch ohne Rezept gut beraten werden. Die EU-Kommission hat gestern entschieden, die nachträgliche Verhütungstablette für den rezeptfreien Verkauf freizugeben.
Was noch wichtig wird.
Islamvertreter in Frankreich Frankreich haben die Muslime des Landes aufgefordert, beim morgigen Freitagsgebet eine Schweigeminute für die Opfer des Anschlags abzuhalten. Außerdem sollen sie sich am Samstag an einer nationalen Friedensdemonstration beteiligen.
Und sonst in der Welt?
In Ungarn hat die Regierungspartei Fidesz erstmal ihre Zweidrittelmehrheit im Parlament verloren. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur MTI ist heute einer ihrer Abgeordneten nach langer Krankheit gestorben. Damit verfügt die Partei von Ministerpräsident Viktor Orban nur noch über 131 Sitze im Parlament und kann damit die Verfassung nicht mehr ändern. Orban hatte die Zweidrittelmehrheit seiner Partei seit 2010 mehrfach dazu genutzt, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit in Ungarn einzuschränken. Mit dem Tod des Abgeordneten fehlen Fidesz jetzt zwei ursprünglich gewonnene Mandate. Eines davon fiel im November weg, weil Tibor Novrocic als Kulturkommissar zur EU wechselte. Für sein Mandat ist im Februar eine Nachwahl angesetzt. Dann könnte die Regierungspartei ihre Verfassungsmehrheit wiederherstellen. Der Ton zwischen Nordkorea und den USA wird noch rauer. Jetzt droht Nordkorea den USA offen mit Krieg. Die Nationale Verteidigungskommission hat Washington dazu aufgefordert, die Strafmaßnahmen gegen das Land zurückzunehmen, wenn die USA die Katastrophe eines Krieges verhindern wollten. Die Kommission droht, dass die USA mit einem Kugel- und Granatenhagel überzogen würden, wenn die Sanktionen nicht gestrichen würden. Diese seien nämlich auf der Basis von absurden Vorwänden und Bedingungen erfunden worden. Zwischen den USA und Nordkorea gibt es seit Dezember Streit wegen einer Hackerattacke auf die Sony Filmstudios. Der Konzern hatte Drohungen erhalten, die Nordkorea-Satire The Interview nicht in die Kinos zu bringen. Die USA glauben, dass Nordkorea dahinter steckte. Pyongyang weist das zurück. In Argentinien sind Hygieneprodukte gerade knapp und dadurch sehr teuer. Die Regierung und die Importeure geben sich gegenseitig die Schuld dafür. Vor allem bei Tampons und Windeln gibt es seit zwei Wochen einen Engpass. Vielerorts sind laut Berichten die Regale leer. Es ist von Panikkäufen die Rede. Die Firmen sagen, die Schuld trifft die argentinische Regierung. Wegen ihrer scharfen Kontrollen der Wechselkurse und der Importe ausländischer Produkte. Ein Regierungsvertreter dementierte das. Für so wichtige Produkte wie Tampons gäbe es keine Importquoten. Der Politiker wirft der Wirtschaft Absprachen vor, um Preise in die Höhe zu treiben.
Wissensnachrichten.
Beim Klettern macht Ihnen kaum jemand was vor. Also Geckos, die kommen an allem hoch, egal wie steil es ist, egal wie glatt es ist. Kopfüber von einer glatten Glasoberfläche baumeln, das ist für sie überhaupt kein Problem. Einige der Tiere haben diese Superkräfte aber verloren. Warum, wieso und weshalb, dazu gibt es neue Erkenntnisse. Amelie Fröhlich aus den Wissensnachrichten klärt uns auf.
Einige Geckoarten, die sind vom Kletter zum Sprintkünstler geworden. Biologen der Universität Kalifornien haben sich mit diesem Phänomen befasst. Sie sind nach Namibia gereist und haben da 14 Geckoarten genau untersucht.
Und haben dabei was genau rausgefunden?
Von diesen 14 Geckoarten haben 4 ihre Kletterkünste verloren oder zumindest größtenteils eingebüßt. Kurz zur Erklärung, um an steilen Wänden hochzukraxeln, nutzen Geckos Milliarden von winzigen Haaren an den Füßen. Das verleiht ihnen eine einzigartige Klebefähigkeit. Aber die Lebensräume der Geckos, die haben sich verändert und darauf haben sich einige Geckoarten eben eingestellt. Tiere, die zum Beispiel nicht mehr in felsigen Regionen leben, sondern in sandigen Gebieten, müssen nicht mehr so viel klettern. Da ist dann eher schnell Laufen angesagt. Und was das angeht, waren diese Milliarden von winzigen Haaren eben nicht förderlich. Dadurch sind Geckos langsamer. Das kostet sie wichtige Sekunden, die über Leben und Tod entscheiden können. Und deswegen haben einige Geckoarten diese Haare eben nicht mehr.
Da zeigt sich also, dass Evolution was ziemlich Praktisches ist. Die schafft es also, dass Lebewesen nicht nur Fähigkeiten dazugewinnen, sondern auch verlieren.
So sieht's aus. Das hat die US-Forscher selbst überrascht. Sie sagen, die Erkenntnis, dass es Lebewesen hilft, wenn sie Eigenschaften, die für sie früher mal überlebenswichtig waren, wieder verlieren, die ist noch ziemlich neu. Die Klebe- und damit auch die Kletterfähigkeit hat sich bei Geckos in ihrer 50 Millionen Jahre alten Geschichte immer mal wieder verändert. Anders als zum Beispiel bei Schlangen, die haben einmal ihre Gliedmaßen verloren und das war's dann. Geckos dagegen, die haben sich immer wieder unglaublich gut an ihre Umgebung angepasst, Fähigkeiten verloren und wieder dazu gewonnen. Und so ist es ihnen auch gelungen, die verschiedensten Lebensräume zu erobern.
Themenwechsel. Heute ist bekannt geworden, dass es einen Fortschritt im Kampf gegen Ebola gibt.
Forscher aus Leipzig haben eine Methode entwickelt, um Ebola innerhalb von 15 Minuten nachweisen zu können. Das ist bis zu 10-mal schneller als bisher. Und außerdem müssen die Blut- oder Speichelproben nicht mehr in teilweise weit entfernt Labore transportiert werden, sondern können direkt vor Ort ausgewertet werden. Die Wissenschaftler des Deutschen Primatenzentrums nennen ihre Entwicklung Labor im Koffer. Der Diagnosekoffer wird mit Solarenergie betrieben und braucht deshalb keinen Strom, um die Proben zu kühlen.
Zum Schluss hast du für uns noch Beziehungstipps. Was muss man tun, damit es mit der Liebe klappt?
Ich kann dir sagen, wie es garantiert nicht klappt. Und zwar, wenn du dich zurückziehst und bei einem Streit in die Defensive gehst. Das ist nach Ansicht von US-Forschern der absolute Beziehungskiller. In ihrer Studie sagen sie, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen einem Rückzug vor dem Partner und einer generellen Unzufriedenheit mit der Beziehung.
Amelie Fröhlich war das aus den Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Auch heute Abend bleibt es in den meisten Teilen Deutschlands nass und bewölkt. Der Wind flaut in der Nacht ein bisschen ab, frischt dann morgen aber wieder auf. Dazu wird der Freitag ähnlich wie heute. Es bleibt nass und grau bei milderen Temperaturen von 7 bis 12 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.